Schreibzeug.
Der Podcast für alle, die schreiben.
Oder auch nicht.
Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
Und letzterer, nämlich dieser Wolfgang Tischer, heißt euch, wie immer als erster, warum eigentlich, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Lachen hört man schon. Meine Mitpodcasterin Diana Hillebrand. Hallo Diana.
Hallo lieber Wolfgang. Ja, das haben wir uns einfach irgendwann angewöhnt. Ich habe mich auch dran gewöhnt. Ich kann dann nochmal kurz durchatmen und dann bin ich aber gleich mit dabei.
Es ist ja für einen Podcast immer so extrem wichtig, solche Signature-Moves und solche Floskeln einzubauen. Vielleicht gehört es bei uns dazu, dass ich immer erst Hallo sage und dann, aber du.
Und dann lache ich. Du sagst was, ich lache. Und das wissen die Leute. Dann wissen sie, sie sind im richtigen Podcast gelandet.
Nämlich in dem, den wo es alle 14 Tage gibt, immer sonntags um 0 Uhr geht dieser Podcast online. Also nicht immer der gleiche, sondern immer eine neue Folge. Es geht hier ums Schreiben, um Bücher, um den Buchmarkt und um alle Themen drumherum. Ihr findet die über 50 Folgen, die wir hier schon gemacht haben, alle auch nochmal unter schreibzeug-podcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn dieser Podcast online geht, das ist nämlich, oder sozusagen das erste Mal online gegangen ist, das ist nämlich am 24. März, am Sonntag, dem 24. März. Da stehen wir vielleicht, während ihr das jetzt hört, wenn ihr das am 24. März hört, und es ist 15 Uhr, kurz nach 15 Uhr und ihr seid nicht in Leipzig auf der Messe, sagen wir mal so, dann stehen wir dort wahrscheinlich jetzt gerade auf der Bühne.
Ja, ich hoffe doch.
Das ist sehr verwirrend.
Ja. Das war jetzt etwas verwirrend, was du gesagt hast. Also wir stehen auf jeden Fall am 24. auf der Bühne, lieber Wolfgang, nicht nur dann, sondern auch, ich glaube, es ist der 22., 23. und 24. jeweils um 15 Uhr in Halle 5 und das ist, glaube ich, Stand B700. Wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Und da kann man uns live erleben und uns live Fragen stellen. Ich freue mich schon sehr drauf.
Also wenn ihr aus Leipzig seid und sagt, oh Mann, dann gehe ich heute nochmal schnell auf die Messe und es ist noch vor 15 Uhr, dann könntet ihr uns dort erleben. Für alle anderen, ihr werdet wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern wenn alles geklappt hat, gut, man weiß ja nie, die Techniken auch mal versagen, dann in 14 Tagen den Mitschnitt zu hören bekommen. Wir haben also einige Cliffhanger und wir müssen jetzt auch ein bisschen in dieser Folge noch ein bisschen was aufbereiten. Und ihr wisst ja, beim letzten Mal haben wir über Tabus und Missverständnisse und so gesprochen. Da haben wir ja auch gesagt, da gibt es noch eine zweite Folge. Die wird sich aber noch etwas schieben. Und da haben wir euch ja auch gebeten, noch auch Rückmeldungen und von eurer Seite aus Input zu liefern. Tut das bitte noch recht zahlreich. Und ja, worum soll es eben heute in der heutigen Folge gehen? Bevor wir noch ein bisschen aufräumen und noch ein paar Nachklaps machen. Aber was ist eigentlich das Thema der heutigen Folge?
Das Thema der heutigen Folge ist Pseudonyme. Das wurde sich mehrfach schon gewünscht. Ich erinnere mich auch an die Tanja, die das explizit nochmal gesagt hatte, dass sie sich das Thema wünscht. Und es ist durchaus ein spannendes Thema. Es hat sogar dazu geführt, dass wir gerade nochmal telefoniert haben. Und mehr verraten wir nicht, Wolfgang.
Wir mussten mal mit dem Anwalt telefonieren.
Wir mussten mal kurz mit dem Anwalt telefonieren. Aber dazu später mehr. Erst müssen wir nochmal ganz kurz auf eine andere Folge zurückkommen, Wolfgang, die wir gemacht haben, wo du so eine wunderbare Stimme, eine Stimmgewalt gezeigt hast. Nämlich unsere Folge über Erotik.
Über die Erotik, da gibt es noch einen Nachtrag, da gibt es noch etwas zu sagen. Das knüpft natürlich aber auch, natürlich, ihr könnt euch denken, an das Pseudonym an, weil natürlich das Erotik-Genre eines ist, bei dem man vielleicht sehr oft Pseudonyme einsetzt, weil man einfach nicht mit dem Schweinkram in Verbindung gebracht werden muss, sage ich mal. Also da gibt es natürlich Gründe, dass man das nicht will. Also da gibt es eine Anknüpfung diesbezüglich. Aber ansonsten, was gibt es zur Erotik noch nachzutragen? Die Ines Wittke hat uns auch noch geschrieben.
Genau, die Ines Wittke hat uns geschrieben und hat uns vor allen Dingen auf einen Verlag hingewiesen, der regelmäßig auch Texte zu dem Thema sucht. Und zwar ist das, jetzt muss ich hier kurz
der
schauen.
Der Konkursbuchverlag in Tübingen.
Genau.
Es gibt auch im Literaturcafé etwas älter von der Cornelia Lotter einen Bericht über diesen Verlag. Der hat auch mal den Baden-Württembergischen Verlagspreis gewonnen. Der war aber davor, vor Jahren, das ist auch in diesem Bericht erwähnt, auch mal wegen Pornografie und so. Aber das ist schon lange her. Mittlerweile ist das ein tatsächlich in diesem Genre, also die machen auch andere Dinge, aber auch in diesem Erotik-Genre angesehener Verlag von Claudia Gerke geführt. Und da gibt es Anthologien, das heimliche Auge, mein lesbisches Auge, mein schwules Auge mittlerweile, das sind die Ableger mit Fotos und Texten. Und für diese Anthologien werden auch immer wieder Texte gesucht.
Genau. Und die Ines hat uns angeschrieben. Vielen Dank an der Stelle. Und Ines Wittger hat auch selber einen Schreibratgeber herausgebracht zum Thema Erotik. Und zwar heißt der Dirty Writing, vom Schreiben schamloser Texte. Ich kenne ihn jetzt nicht, aber ihr könnt ja mal reinschauen. Vielleicht ist da was Gescheites dabei.
Mir ist im Nachgang, es ist ja immer erstaunlich, es sammelt sich ja so viel an. Und natürlich war, ach ja, es gab auch noch diesen Schreibratgeber. Und ich kramte dann auch jetzt im Vorfeld gerade nochmal und habe bei mir gefunden, nie angeschaut, aber irgendwann mal aus Interesse gekauft, habe ich wirklich noch von 2006, glaube ich, ist das Writing Erotic Romance hier auch noch gefunden in meinem Bücherregal Hot Tips for Writing in This Sexy New Subgenre. New war das damals. Das ist einer dieser Complete Idiots Guide, also dieses auch für Dummies, die so in dieser Reihe. Also es ist erstaunlich, was man selbst auch immer ausgräbt und wo ich im Nachhinein sage, oh Mensch, das gab's ja auch noch. Also deswegen, wenn euch das so geht da draußen beim Zuhören bei uns und ihr sagt, oh ja, da habe ich noch was, also immer her damit, immer einen Hinweis schicken. Wir freuen uns da auch über solche Dinge, die ihr entdeckt habt.
Ja, und da kommt ja auch immer wieder Feedback von euch. Das können wir an der Stelle auch nochmal sagen. Wir lesen das alles, häufig antworte ich auch drauf. Und wir freuen uns wirklich, dass ihr euch hier mit uns zusammen auch Gedanken macht zu den Themen und eure Gedanken dazu eben auch für alle teilt. Es ist also wirklich sehr interessant, das zu lesen. Also vielen Dank dafür. Und jetzt aber schnell zum heutigen Thema.
Naja, einen Nachtrag habe ich noch. Der Michael hat nämlich auch noch uns geschrieben. Und er nimmt nochmal Bezug auf unsere Wettbewerbsfolge, also die Texte mit den gebrochenen Vorsätzen. Und es ist ja so, wir freuen uns, wenn ihr uns auch Anregungen für komplette Folgen gebt, aber auch manchmal eine Frage, dann tragen wir die nach. Und er hatte zum Thema Schreibwettbewerbe, ich will es mal ganz allgemein formulieren, auch noch die Frage, was ist mit Relevanz? Also welche Rolle spielt die Relevanz? Und was er damit meint ist, wir hatten ja gesagt, das Thema soll gebrochene Vorsätze sein. Dann sagt er hier, also nicht die Begriffserklärung, sondern Fragen wie, was genau ist ein Vorsatz? Warum fasst ein Mensch einen Vorsatz? Und warum bricht er oder sie ihn? Was ist der Wert eines Vorsatzes? Müssen Geschichten nicht eine Relevanz haben, einen Bezug zur gesellschaftlichen Situation? Schreibt er. Und beziehungsweise, ich würde es mal so deuten, hat das oder sollte das nicht auch eingehen in die Bewertung eines Textes? Denn da gebe ich ihm recht, darüber haben wir nicht gesprochen. Ist es relevant? Wird da ein dringendes gesellschaftliches Problem verhandelt und so weiter? Mhm. Das hat tatsächlich bei unseren Bewertungskriterien keine Rolle gespielt. Aber Diana, ich würde da wiederum anknüpfen an die letzte Folge, wo du Ähnliches zu Ideen gesagt hast.
Also für mich steht da an erster Stelle tatsächlich der Text und die Umsetzung, die besondere Idee. Es muss für mich jetzt nicht so eine Relevanz oder Aktualität oder sowas haben. Das ist vielleicht schön, das fällt einem dann vielleicht auf, wenn das eben auch passt, aber es ist nicht mein Hauptkriterium, überhaupt nicht.
Du hast in der letzten Folge auch über Ideen gesagt. Es mag ja noch so schön sein, wenn jemand eine ganz tolle, ausgefallene, originelle Idee für einen Plot oder für eine Handlung hat oder für auch einen Charakter in einem Roman. Dann ist das zwar gut, aber letztendlich bringt das nichts, wenn die Umsetzung nicht wirklich gut ist, wenn der Text nicht überzeugt, wenn der Anfang nicht gleich reinführt und eine Sprache nicht gelungen ist und so weiter und so weiter.
Ja.
Und deswegen würde ich dem Michael antworten, so merkwürdig es sich anhört, aber Relevanz ist in erster Linie zunächst mal nicht das Wichtigste. Denn das kennt man ja auch aus dem Sachbuchbereich oder ich kenne das, dass sehr häufig auch an mich Leute herantreten und sagen, ich habe da was aufgeschrieben, das ist so wichtig, davon muss die Welt erfahren. Damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Verschwörungstheorien, sondern wirklich so, das und das ein Missstand oder sonst wie oder gesellschaftlich und da will ich drauf aufmerksam machen und das ist mir ganz wichtig und das ist wirklich, das kann unsere alle Dinge bedrohen und. Ja, dann mag das vielleicht sogar so sein, aber wenn es dann eben nicht gelingt, in einem Text, in einem Buch, mich da reinzuziehen, mich dafür zu interessieren, dass ich dann nachlese, warum, was ist da los, dann bringt es, wie eine gute Idee, leider überhaupt nichts. Und natürlich ist es so, denke ich auch, dass aktuell zum Beispiel einige Verlage, die wirklich so am Puls der Zeit auch Texte schreiben, sehr darauf achten, dass in diesem Text auch gesellschaftliche Dinge verhandelt werden, die jetzt diskutiert werden, dass die Relevanz des Textes sehr hoch ist. Aber es bringt eben alles nichts, wenn der Text nicht gut ist, wenn er nicht Leserinnen und Leser anspricht, gut geschrieben ist. Ähnliches wie der Idee. Also das, Michael, ist so die Antwort auf diese Frage. Und deswegen haben wir über Relevanz so nicht diskutiert. Mal abgesehen davon, dass, glaube ich, gar nicht so viele das verhandelt haben. Aber wie relevant ein Text ist, ist eher etwas, wo man dann als Zweites sagen würde, boah, das ist toll geschrieben, toll gemacht.
Ja,
und genau. Dann wird hier noch ein großes, gesellschaftlich relevantes Thema verhandelt.
Ja, genau.
So rum. Aber wäre es so wichtig, relevantes Thema ist, aber so sehr tritt es leider bei der Buch- oder literarischen Umsetzung hier in die zweite Linie.
Ja, und es ist ja Belletristik. Wir reden ja nicht vom Journalismus, weißt du, wo es einfach um tagesaktuelle gesellschaftliche Probleme geht, in erster Linie, die natürlich auch gut geschrieben sein müssen, damit sie jemand liest. Bei uns ist es tatsächlich wirklich der zweite Blick, würde ich auch sagen, wenn man dann merkt, hey, ja, und da geht's, weiß ich nicht, um Krieg und das ist gerade ein Thema unserer Zeit oder sowas, dann fällt dir das schon auf, aber das ist eigentlich der zweite Blick.
Und jetzt könnten wir eigentlich auch damit sehr gut überleiten auf unser heutiges Thema, nachdem wir jetzt hier schon fast eine Viertelstunde gesprochen haben, Pseudonyme.
Ja.
Denn natürlich kann ein Grund für ein Pseudonym, gerade bei einem Sachbuch zum Beispiel, das sein, dass man irgendwie ein gesellschaftlich relevantes Thema oder einen Missstand, wo auch immer, in einem Unternehmen oder in der Politik oder sonst wie aufgedeckt hat und darüber eher ein Sachbuch schreibt, aber natürlich fürchtet, dass juristische Dinge drohen könnten, dass vielleicht sogar gewisse Leute bei aktuellen Themen ja vielleicht vor der Tür stehen oder sonst wie, dass man sagt, nee, das ist so ein brisantes Thema, deswegen kann ich das nicht unter meinem echten Namen veröffentlichen. Das könnte mich und meine Familie oder sonst wie im schlimmsten Fall sogar in Gefahr bringen, wobei das ist wirklich, glaube ich, der extremste Fall. Und deswegen möchte ich es nicht unter meinem wirklichen Namen veröffentlicht haben, sondern unter Pseudonym.
Genau, unter einem falschen Namen auftretend ist sozusagen die Definition davon. Und das machen gar nicht so wenige, Wolfgang, das machen gar nicht so wenige, eben wenn es um Themen geht und man möchte nicht, dass man da sozusagen erkannt wird, wenn es um Erotik geht und man schreibt vielleicht ansonsten Kinderbücher oder keine Ahnung, man möchte nicht, dass die Kinder wissen, dass man auch hocherotische Romane schreibt, dann ist ein Pseudonym sicher sinnvoll.
Ja, oder ist Bürgermeister einer kleinen schwäbischen Kleinstadt und schreibt unter einem weiblichen Pseudonym, also man kann ja nicht nur den Namen, sondern da auch das Geschlecht ändern, unter einem weiblichen Pseudonym erotische Kurzgeschichten. Ja, wäre wahrscheinlich auch dann etwas brisant. Wobei, Diana, das klingt jetzt alles so falscher Name und so nach Trug und Täuschung und nach Tarnung oder auch Versteckspiel, je nachdem. Man muss aber sagen, glücklicherweise, finde ich, ist natürlich ein Pseudonym durchaus gang und gäbe.
Ja, ja, das machen ganz viele, auch wenn sie in verschiedenen Genres schreiben, zum Beispiel einfach, um für jedes Genre einen eigenen Namen, fast schon eine eigene Identität zu haben, damit die Leser wissen, aha, hier, das sind die Fantasy-Bücher, das sind die Familienromane, das ist historisch. Es gibt ja doch gar nicht so wenig Autoren und Autorinnen, die in ganz unterschiedlichen Genres schreiben.
Wir werden das nochmal aufdröseln, sozusagen, warum man das macht. Aber anders ausgedrückt, das fand ich so im Vorfeld auch sehr interessant, ist natürlich ein Pseudonym auch ein Künstlername.
Ja.
Also es ist ein Künstlername, den man sich zulegt. Und anders als zum Beispiel bei Sängern und Musikern ist es eben so, dass bei Romanen ja das Werk als solches, vielleicht sogar das einzelne Buch im Vordergrund steht. Und da muss halt ein Name drauf. Viele Schriftsteller sagen ja auch, da geht es gar nicht um Pseudonyme, was ich sagen möchte, steckt in meinem Buch und deswegen braucht ihr über mich gar nichts wissen, was ich so tue und so mache, alles ist in meinem Buch. Und anders ist es natürlich bei Sängern oder Musikern, wenn die natürlich auf der Bühne stehen, dann stehen sie da. Und für mich war immer so Udo Jürgens, der eben Jürgen Udo Bockelmann heißt, wo man sagt, nee, es klingt nicht so komisch. Cool, klingt komisch. Mhm. Also mit dem Namen auf der Bühne. Deswegen ist da der Künstlername ja durchaus, oder wie heißt Lady Gaga, die hat so einen langen italienischen Namen, die hat sich dann benannt nach dem Song von Queen, Radio Gaga und so weiter. Und schon kann man das, ne, also die stehen aber auf der Bühne und deswegen, wenn die da stehen, da sind die als Person weitaus präsenter. Natürlich müssen das heutzutage auch Schriftsteller und Schriftsteller sein, aber trotzdem steht da das Werk im Vordergrund. Deswegen sagt man da immer so Pseudonym und nicht unbedingt Künstlernamen. Also niemand würde, glaube ich, sagen, ja, das Buch habe ich unter einem Künstlernamen veröffentlicht, sondern da verwendet man diese Begrifflichkeit des Pseudonyms. Und in der Kunst ist es ähnlich, mir fällt sofort der wohl bekannteste, derzeit bekannteste, unbekannteste Künstler ein. Ihr dürft es reinrufen, höre ich da? Ja, richtig, Banksy, genau. Also Banksy zum Beispiel ist ja auch in dem Fall, man weiß nicht, wer dahinter steckt. Man kennt aber alle seine Kunst. Er hat ja auch schon ganze Themenparks und so weiter gemacht. Natürlich auf seine Art sehr schräg. Aber wer da dahinter steckt, ist in dem Sinne auch nicht relevant, aber wir alle kennen ihn aufgrund seiner Kunst. Und so ist es ja auch mit Büchern, wo wir sagen, wir müssen es eigentlich ja gar nicht wissen, obwohl wir alle wissen wollen, wer hat das Buch geschrieben. Aber normalerweise steht das Buch und deswegen Pseudonym.
Ja, und beim Banksy ist es ja auch eine gewisse Marke. Also das ist ja wirklich schon viel mehr als nur ein Name, es ist eine Marke. Man erkennt diese Kunst von ihm ja. Man versucht ja auch da immer herauszufinden, wer es ist. Ich habe gelesen, es könnte irgendein Rapper sein und so. Also, und diese Geschichten halten natürlich auch ihn in gewisser Weise am Leben, weil das ist natürlich unglaublich spannend, wenn du nicht weißt, wer sich dahinter verbirgt. Das hat schon auch so eine Spannung, ne? Die Leute wollen es eigentlich wissen und sie wissen es nicht. Das gibt übrigens auch eine bekannte Autorin, bei der das so ist. Bist du bestimmt auch drauf gestoßen, Elena Ferrante.
Genau, die habe ich auch. Die war so die letzte, wo man so ein sogenanntes geschlossenes Pseudonym, wo man nicht wusste, wer dahinter steckt.
Genau. Weiß man das inzwischen? Nee, ne?
Ja.
Wow, jetzt, oh.
Es ist mittlerweile bekannt. Ich habe da mal im Spiegel geguckt. Mhm. Natürlich ist es immer so, dieses Buch von Elena Ferrante, was ja so ihre Kindheit in Italien beschreibt, kam raus. Und dann wollen natürlich Journalisten wissen, wer steckt hinter diesem Pseudonym. Mhm. Und die Identität wurde wohl aufgedeckt. Sie soll Anita Raya, wenn ich so richtig ausspreche, heißen. Ja, es wurde aber auch gemunkelt, stecken mehrere Leute dahinter und so weiter. Aber es gibt da eine Recherche, wo auch die FAZ oder FAS beteiligt war. Und die haben rausbekommen, wer das ist. Und damals hat, ich sag mal jetzt wieder, Elena Ferrante auch gesagt, also sie hat auch Interviews natürlich gegeben, also man konnte sie schriftlich erreichen, aber auf die Frage, was wäre, wenn ihr Pseudonym aufgedeckt wird, hat sie gesagt, sie würde aufhören zu publizieren.
Oh Gott.
Aber ja, also das ist halt leider der Punkt, wir kommen ja gleich noch zu diesem bekannten und unbekannten Pseudonym, aber es ist leider der Punkt, dass eben wenn ein größeres, vor allen Dingen auch ein berühmteres, ein beliebteres Werk, wie eben die Romane von Elena Ferrante, da sind, dass man dann irgendwann doch wissen will, wer steckt da dahinter. Ähnlicher Fall, das ist ja genauso bekannt, Joanne K. Rowling wollte ja auch einen Kriminalroman schreiben und sie wollte eben nicht, dass alle sagen, oh, das ist sie von Harry Potter, sondern sie wollte ganz was anderes schreiben, nämlich einen Kriminalroman und hat deswegen ein männliches Pseudonym, Robert Galbraith oder wie auch immer, ja, Braith oder wie man das ausspricht, ein männliches Pseudonym zugelegt, um wirklich sich loszulösen davon. Aber auch da wurde dann recherchiert, geguckt und irgendwann kam dann raus. Und wenn man jetzt nach Robert Galbraith sucht, dann kommt natürlich sofort der Hinweis, Pseudonym von J.K. Rowling.
Ich glaube, es ist in der heutigen Zeit mit dem Internet und den sozialen Netzwerken irrsinnig schwer, das wirklich geheim zu halten. Es ist irrsinnig schwer, das ganz geheim zu halten.
Es ist bei Pseudonymen, Künstlernamen sehr interessant. Also mir fällt sofort, nicht im Schriftstellerischen, wobei ich glaube, er hat auch Bücher oder keine Ahnung, Atze Schröder ja ein. Wir alle kennen diese Kunstfigur, der Typ mit der Perücke, der auch einen Podcast, ja, oder mehrere Podcasts, ja, glaube ich, hat. Und da auch auftritt und auch von seinem Leben erzählt und so ist und sonst wie. Aber er hat damals vor allen Dingen auch gegen die Wikipedia geklagt, die seinen Klarnamen genannt hat, also seinen echten bürgerlichen Namen. Mhm. Und bis heute steht in der deutschen Ausgabe auf Bezug nimmt auf das Gerichtsurteil. Es wurde also gerichtlich verboten. Er legt Wert eben auf die Privatsphäre, obwohl er natürlich sein Gesicht hinhält, und aber natürlich mit der Perücke und so weiter. Mhm. Und er hat, glaube ich, gegen die Bild-Zeitung geklagt, die mal ein Bild von ihm ohne die Perücke veröffentlicht haben. Mhm. Und auch gegen Wikipedia, die den Klarnamen drin haben. Interessanterweise, ich habe gerade mal geschaut, in der englischen Ausgabe der Wikipedia steht sein bürgerlicher Name noch drin. Und seitdem ich damals drüber gelesen habe, könnte ich dir auch den sofort nennen, witzigerweise. Denn er klingt ehrlich gesagt wie ein Künstlername. So, jetzt, wenn er könnte, aber selber jetzt gucken. Also natürlich, das ist immer so ein Punkt.
Ist schwierig.
Es ist schwierig und es wird auch schwierig. Und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade jetzt auch bei Atze Schröder, und für Schriftsteller muss man das entsprechend auch immer, es ist natürlich schwierig, du bist als Kunstfigur auf der Bühne, jetzt willst du aber trotzdem vielleicht persönlicher werden irgendwann. Du machst ja auch als Kunstfigur eine Entwicklung durch und sagst, du möchtest vielleicht Teile von dir preisgeben. Und deswegen ist das immer so eine Sache, ja, mit diesem Pseudonym, ich sage, das werde ich vielleicht noch öfter sagen in der Folge, man muss, wenn man sich ein Pseudonym zulegt und was und wie, dazu kommen wir gleich noch, das immer zu Ende denken, soweit man es kann. Also wer zum Beispiel sagt, ich möchte das geschlossene Pseudonym. Also wir haben jetzt überwiegend von sogenannten geschlossenen Pseudonymen gesprochen.
Ja,
das sind die,
das keiner kennt,
wo man nicht weiß, wer dahinter steckt.
Genau. Mhm.
Selbst wenn die als Person da irgendwo auftreten. Und deswegen, ja, ist das ein geschlossenes Pseudonym. Aber ich glaube, wenn man ein geschlossenes Pseudonym, wenn man nicht möchte, dass irgendetwas bekannt wird, ist es schwierig, weil es Leute gibt.
Dann kannst du keine Lesung machen.
Genau, erstens gibt es Leute, die wollen es vielleicht trotzdem rausfinden.
Ja.
Und man kann dann
nichts machen.
Zum Beispiel keine Lesung. Oder muss ich, wie mache ich es bei Lesungen? Wie mache ich es bei Interviews?
Ja, kannst du nur schriftlich machen.
Wie mache ich es mit Autorinnen und Autorenfotos? Mhm. Natürlich könnte ich wiederum mein echtes Foto nehmen, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Es wird dann doch problematisch, wenn ich dann mir vielleicht auch von der KI irgendein Foto generieren lasse, oder da wird es ein bisschen schwierig. Da kommen wir gleich noch dazu. Also ein geschlossenes Pseudonym muss man zu Ende denken, weil man stellt sich vor, man beginnt im Self-Publishing, möchte seinen echten Namen nicht geben. Plötzlich wird das Ding aber ein Riesenerfolg. Die Medien wollen wissen, wer steckt dahinter, und plötzlich lungern Journalisten ums Haus und plündern die Mülleimer. Ja, alles schon passiert. Oder aber wie gesagt, es kommt eine ganz normale, seriöse Anfrage. Wir würden gern für die Abendschau unseres Regionalprogramms in der ARD mit Ihnen ein kurzes Interview über Ihren Erfolg machen, den Sie mit Ihrem selbstverlegten Buch haben. Ja, was macht man dann, wenn man der Bürgermeister einer schwäbischen Kleinstadt ist, der unter einem weiblichen Pseudonym schreibt? Ne? Also dann muss man auch das soweit konsequent zu Ende denken und sagen, ja, wenn solche Anfragen kommen, dann muss ich die ablehnen, dann muss ich sagen, nein, es tut mir leid und ich möchte nicht, dass das öffentlich wird.
Man muss alles ablehnen, weil du kannst ja, selbst wenn irgendwo ein Foto von dir gemacht wird, und das wird ja ganz schnell gemacht, ne? Eigentlich bei jeder Lesung fragt dich jemand, kann ich schnell ein Foto machen? Da sagst du ja auch nicht nein. Und mit dieser Bildersuche im Internet findest du ja alles. Und da findest du natürlich dann entsprechende Bilder und dann weißt du, ach, der oder die ist es. Also dann musst du dich eigentlich konsequent aus allem raushalten. Anders geht's nicht.
Und dann wird es schwer, sag ich mal, bei dem geschlossenen Pseudonym. Deswegen, wenn ich so nachdenke, geschlossene Pseudonyme sind zum einen, so meiner Wahrnehmung nach, relativ selten. Hm. Gut, manchmal weiß man vielleicht nicht. Hm. Und wenn, dann werden die auch spektakulär enthüllt. Wie gesagt, wie bei Galbraith oder wie bei Elena Ferrante. Selbst Stephen King hat ja mal unter Richard Bachmann Romane geschrieben. Und auch das wurde irgendwann entdeckt. Oder er hat es selbst gesagt.
Ja, ja.
Das war am Anfang schon geschlossen, aus zwei Gründen damals. Zum einen, weil Stephen King ja, das wissen alle, einen ziemlich hohen Output hat an Romanen. Und der Verlag irgendwann gesagt hat, du, jetzt nicht noch ein Stephen King-Roman.
Wir brauchen was anderes.
Ein bisschen Pause dazwischen, und dann hat er deswegen ihn unter einem anderen Namen veröffentlicht. Mhm. Und der andere Grund war auch der, dass er ähnlich wie bei J.K. Rowling auch einfach mal testen wollte, wenn da nicht Stephen King draufsteht, funktioniert das trotzdem? Mhm. Ist mein Text gut oder kann ich schreiben, was ich will? So schön das ist, aber irgendwann fragt man sich ja schon, woran liegt es? Kann ich noch gut schreiben oder liegt es nur an meinem Namen? Und deswegen waren so zwei Gründe, die ihn da dazu veranlasst haben. Aber irgendwann wurde das auch offengelegt. Und jetzt steht auf diesen Romanen ja wirklich drauf, Stephen King als Richard Bachmann oder so. dann ist das offen.
Das Gleiche hat übrigens auch die Kerstin Gier in einem Interview gesagt, die auch mehrere Pseudonyme hat. Die hat gesagt, sie schreibt so viele Bücher, dass sie hauptsächlich deswegen Pseudonyme gewählt hat, weil sie mehrere Bücher pro Jahr veröffentlicht und die Leser nicht überfordern wollte. Die hat gesagt, die denken ja sonst, das kann nicht sein, ja, das kann nicht wirklich von ihr sein. Also auch das kann ein Grund sein, dass man einfach so produktiv ist, wie offensichtlich auch Stephen King, dass die einfach sagen, wir brauchen da mehrere Namen. Das sind meistens dann aber auch unterschiedliche Genres. Also meistens sind es auch ein bisschen andere Arten von Büchern.
So dass wir jetzt von diesem geschlossenen Pseudonym eigentlich in die sogenannten offenen Pseudonyme kommen. Mhm. Das heißt, man weiß irgendwann, dass das ein Pseudonym von der und der Autorin oder von dem und dem Autor sind. Es ist also kein Geheimnis. Es werden vielleicht auch die Gründe angeführt, warum man das vielleicht so und so begonnen hat. Zum Beispiel, man schreibt für unterschiedliche Genres oder jetzt ist es vielleicht noch akzeptierter, aber vor ein paar Jahren war es noch so, dass wenn man so einen Thriller geschrieben hat, dass man dann den eigentlich so unter einem englischen Namen gemacht hat, weil eigentlich Thriller, zumindest damals, eher gekauft wurden, wenn das wirklich auch ein englischsprachiger Name da auf dem Cover war. Und wenn dann irgendwie rauskam, das ist ja das Pseudonym des Autors, der im Sauerland lebt oder sonst wie, dann ist das irgendwann auch okay, weil dann ist das Buch ja im Markt, dann sagt keiner, oh, jetzt finde ich es aber blöd, wenn ich das jetzt weiß, sondern nee, da steht halt das Buch für sich. Und deswegen, ja, gibt es viele Pseudonyme, die offen sind und die von vornherein auch schon so angelegt sind.
Ja, oder man hat einfach einen unmöglichen Namen. Also ich kann mich auch erinnern, als ich dann irgendwann anfing, dass die Verlage gefragt haben, ach ja, du hast ja einen schönen Namen. Also Diana Hillebrand war offensichtlich okay, aber es gibt ja auch Namen, die passen nicht zum Genre, die klingen auch einfach nicht gut. Ja, und ich habe ja gebürtig, heiße ich ja Brauhart. Ja, ich weiß nicht, ob ich unter dem Namen Brauhart auch so gerne veröffentlicht hätte. Ich glaube nicht. Ja, also das sind ja auch so Überlegungen, dass man sagt, der Name klingt nicht gut. Den Namen kann vielleicht auch jemand, der Englisch spricht, nicht richtig aussprechen. Ist einfach schwierig, kann man sich nicht gut merken. Und das ist auch Grund genug, um Pseudonym vielleicht zu wählen.
Umgekehrt ist das aber ein häufig gewähltes Pseudonym, gerade bei Frauen, aber auch bei Michelle Houellebecq, dass man Geburtsnamen oder aus, ja, mütterlicherseits oder sonst wie nimmt, wenn die besser klingen. Also auch das kann, sorry,
danke.
Diana, du hast
danke,
es selbst,
Wolfgang.
Du hast es, ich nehme hören. Nur das auf. Hättest du gesagt, ich hätte so gerne unter Brauhart lieb, sage ich, ja, danke. Ja, nee, also es ist wirklich so, dass der Geburtsname der Mutter ist natürlich auch gerne ein gewählter Name für ein Pseudonym. Dann ist das auch sozusagen ableitbar. Also da gibt's, ja.
Aber der wäre Kaiser. Also der Geburtsname meiner Mutter war
ach so.
Kaiser.
Ja, okay,
ja, ja. Ja. Na, also das würde ja dann
Diana sogar Kaiser, ist wiederum
Diana
okay,
Kaiser
ne?
Würde gehen. Aber ich bin ganz zufrieden. Also ich bleibe jetzt mal bei Hillebrand. Aber ich kann das schon verstehen. Also es gibt wirklich auch Namen, die klingen einfach nicht gut.
Ist auch interessant. Herlind Wartenberg zum Beispiel. Klingt auch, ist Heralind.
Heralind.
Also kurzer, knackiger, zum
eingängiger
Roman passend.
Name.
Klar, also das sind so Dinge, wo man sich das ableiten kann, also eben Geburtsname der Mutter zu nehmen oder den echten Namen eben leicht zu verändern. Ich habe jetzt hier das Beispiel Stefanie Sargnagel zum Beispiel auch, bekannte österreichische Autorin, heißt natürlich nicht Sargnagel, aber sie heißt Sprengnagel.
Ah.
Also sie heißt Stefanie Sprengnagel und hat sich dieses Pseudonym Sargnagel, ein bisschen ironisch natürlich, schreibt ja nicht nur, sondern zeichnet ja auch Cartoons und dann passt das eben auch sehr gut und ja, aber das kann eine Ableitung sein, natürlich, dass man den Namen nennt oder vielleicht auch eine englische Bezeichnung. Wenn man Schäfer heißt, dann heißt man halt vielleicht Shepherd oder sonst wie. Das sind so übliche Dinge. Ortsnamen werden manchmal auch genannt. Auch da kann man Jürgen von der Lippe oder so, wenn man jetzt im, der eben auch aus diesem Kreis Lippe und so kommt. Also auch beim Schriftstellerischen, also auch das können Pseudonyme. Also natürlich kann man sich auch komplett was anderes ausdenken, aber das sind so Ansätze, um vielleicht auch so ein bisschen die Herleitung zu machen, diese genannten Wege so zum Pseudonym zu kommen.
Ja, und man sollte sich irgendwie auch ein bisschen damit wohlfühlen. Ne? Man muss sich ja in gewisser Weise schon auch damit identifizieren. Und das soll schon ein Name sein, der einem dann vielleicht auch irgendwie leicht über die Lippen kommt. Da kann man übrigens auch so Namensgeneratoren nutzen. Die haben wir, glaube ich, in unserer Folge über, wo haben wir das denn gehabt? Über Figuren, glaube ich.
Charaktere, ja.
Genau.
Figuren und Charaktere.
Man muss nur aufpassen, dass das nicht ein Name ist, der von jemand anders, also von einem anderen Autor, einer anderen Autorin schon genutzt wird. Also da müsst ihr aufpassen. Das dürft ihr dann nicht. Also es sei denn, ist der gebürtige Name. Den darf man natürlich immer benutzen. Aber bei Pseudonymen darf es nicht sein, was es eben schon gibt.
Also das ist ja auch immer schon. Aber natürlich ganz klar, man darf euch ob jetzt bewusst oder unbewusst, aber man darf euch keine Täuschung unterstellen. Man darf nicht sagen, oh, ich habe den Namen eines bekannten Schriftstellers oder einer bekannten Schriftstellerin gewählt als mein Pseudonym, weil dann würde man euch, ja, dann würde man euch natürlich ganz klar vorwerfen, ihr wollt euch daran bereichern, ihr legt diese Absicht dieser Täuschung bei der Auswahl eures Pseudonyms schon voraus, ihr wollt verwechselt werden. Mhm. Das wäre natürlich problematisch, das wäre angreifbar, dagegen kann man auch gerichtlich vorgehen. Es gab und gibt natürlich aber auch immer schon andere Fälle im Musikbereich, ich weiß nicht, wer es war, aber dass dann wirklich Leute geklagt haben gegen einen bekannten Künstler, weil die dann wirklich so hießen wie das Pseudonym oder der Künstlername. Also ja, das sind aber immer so Ausnahmen. Letztendlich gilt bei der Wahl, wenn ihr euch ein Pseudonym auswählt, könnt ihr das machen, ihr könnt das Geschlecht ändern, ihr könnt irgendwas nehmen, idealerweise eben etwas, was auch zum Genre passt. Wenn ihr einen schwedischen Krimi schreibt, dann nennt euch Ulf Sörensen oder sonst wie, dass das einfach auch da so ein bisschen klanglich vielleicht passt. Aber schaut trotzdem nach, ob es nicht irgendwie schon ein Autor mit diesem Namen gibt, ob da eine, also ich denke, gesunder, muss nicht gleich immer einen Rechtsanwalt einschalten oder prüfen lassen, sondern gesunder Menschenverstand gilt immer. Wenn es da problematisch ist, dann besser Finger weg. Und überlegt euch das zu Ende, wenn ihr ein Pseudonym eben wählt, ob offen oder geschlossen. Wie geht ihr damit um? Das ist etwas, was man sich auf jeden Fall im Vorfeld durchdenken muss. Und wie gesagt, da geht es um auch Auftritte zu Lesungen, es geht um Interviews, es geht aber auch um die Website. Das hängt ja auch, wenn wir jetzt ein bisschen tangieren, natürlich auch mit Impressum und so weiter.
Ja, das ist ein großes Thema.
All das sind bei Self-Publishern die Frage, mit welchen Namen tretet ihr da auf? Wie agiert ihr da? Was ist mit Anfragen? Wann macht ihr das öffentlich und so weiter?
Und im Impressum in Deutschland muss der, naja, sagen wir mal so, da muss eine ladungsfähige Anschrift und der richtige Name drin stehen, ja?
Genau, mittlerweile ist das so, ist ein bisschen von Bundesland zu Bundesland immer noch ein bisschen verschieden, aber auch meine Empfehlung in meinen Seminaren ist natürlich, die klare Empfehlung, die man geben muss, ja, schreibt, also gerade für Self-Publisher, bei Verlagen ist es was anderes, da steht natürlich der Verlags, also wenn ihr da ein geschlossenes Pseudonym habt, dann steht da die Verlagsadresse drin und der Verlag garantiert euch auch, das schreibt man ja auch dann entsprechend in den Autorenvertrag rein, dass man das und das will oder sonst wie, aber der Verlag könnte auch ein geschlossenes Pseudonym euch garantieren. Also wenn es da irgendwie eine Lücke gibt, dann kann man gegen den Verlag vorgehen, der das offen gemacht hat, aber ansonsten ist es wirklich etwas, was man als Self-Publisher, da ist problematischer. Da wäre die Empfehlung, die eigene Adresse reinzusetzen. Aber wie gesagt, jetzt kommt wieder der Bürgermeister der schwäbischen Kleinstadt, der bleibt mir jetzt irgendwie erhalten in dieser Folge. Sagt, nee, ich möchte nicht, dass da meine Adresse drin steht, weil das weiß ja jeder, dass ich da und da wohne. Dann weiß ja gleich, dass ich das bin. Und da wird es problematisch. Da würde ich das gar nicht sehr allzu aus, weil da kommen jetzt die Ersten und sagen, ja, da gibt es doch so Impressumsdienste, da kann man ja auch anonym den irgendwie mieten und die öffnen dann auch die Post und gibt natürlich denen das Okay dafür und die scannen das und schicken das weiter. Ich empfehle solche Impressumsdienste nicht in dem Sinne, weil es leider früher oder später bei so vielen Impressumsdiensten, die ich in der Zeit ab kommen und gehen sehen, irgendwie ein Problem gibt, dass das irgendwie missbraucht wird von irgendjemandem.
Schwarze Schafe gibt es da viele.
Es gibt die schwarzen Schafe, den verwenden, dann gibt es eine Klage dagegen, dann sagen die Betreiber dieser Impressumsdienste, oh, jetzt haben wir echt keinen Bock mehr drauf.
Ja.
Oder auch aus anderen Gründen. Deswegen auch da, denkt es zu Ende. Wenn ihr so einen Dienst nutzt und da steht die Adresse in eurem Buch und irgendwie gehen die insolvent oder da hat jemand das, müsst ja nicht ihr sein, seid hoffentlich nicht ihr, jemand das missbraucht irgendwie und der Impressumsdienst muss gerichtlich zumachen oder die haben keinen Bock mehr, das weiterzuführen. Was macht ihr dann?
Ja.
Dann steht da eine Adresse drin plötzlich, die gar nicht mehr stimmt. Also auch das muss man zu Ende denken. Und wie gesagt, das wollen wir jetzt, glaube ich, nicht näher, weil dann kommen immer die Findigen und sagen, ja, dann kann ich doch Freund, Bekannter, manche Lektorinnen, weiß ich auch, bieten sowas an.
Hm.
Da informiert euch mal. Ich glaube, das ist nichts, was wir hier in dieser Folge oder was ich zumindest so klar empfehlen kann, außer zu sagen, nehmt eure komplette Adresse ins Impressum.
Ja, würde ich auch so sagen.
Oder die Empfehlung ist auch, geht zu einem Print-on-Demand-Dienstleister. Und da gibt es ja einige, auch der große Bekannte, BOD, kann es mal sagen. Da ist es zum Beispiel so, dass die auch wie ein Verlag agieren. Die sagen, ja, du kannst unsere Adresse reinnehmen. Mhm. Und auch wir sozusagen geben nicht nach außen, wenn du das möchtest, wer hinter dem Pseudonym steckt.
Genau.
Das sind die klaren Empfehlungen, die man geben kann. Alles andere findet ihr in Facebook-Gruppen oder Foren, wo jemand sagt, nö, ich mache schon seit Jahren den Impressumsdienst, ist super klasse, hat mich noch nie und deswegen. Aber denkt das bitte zu Ende.
Ja. Man kann sich übrigens sein Pseudonym auch in den Ausweis eintragen lassen.
Wieder, ja, genau.
Das ist auch möglich und da muss man aber dann schon auch wirklich damit unterwegs sein. Man muss es belegen können, dass man künstlerisch damit unterwegs ist und dann kann man das eintragen lassen, weil man dann auch erkannt wird, ne?
Ja, und es geht auch um rechtliche Dinge. Man kann dann eben gewisse Dinge, nicht alle,
genau,
aber man kann gewisse Dinge dann auch mit seinem, ich nenne es jetzt mal, Künstlernamen unterschreiben. Also darum geht es, wenn es im Personalausweis eingetragen ist.
Ja.
Ich glaube, Immobilienkauf und so ist nicht erlaubt. Habe ich mal nachgeschaut.
Aber vielleicht ein Geschäftskonto eröffnen.
Genau, oder so. Ein Geschäftskonto eröffnen unter diesem Namen und so weiter. Ja. Das ist dann möglich, was normalerweise eine Bank nicht zulassen würde. Da würde die Bank sagen, sorry, aber Sie können ja nicht unter irgendeinem Namen ein Konto eröffnen. Aber wenn es im Ausweis drinsteht, das war eine Zeit lang, konnte man es, glaube ich, mal nicht mehr machen. Mittlerweile geht es wieder. Man muss nur nachweisen, sprich, man muss halt dann eine Begründung schreiben, am besten noch ein paar Bücher beilegen und so weiter.
Verlagsabrechnung oder
und solche
Nachweise.
Dinge. Ja, ja,
genau.
Also deswegen kann man das sich als Künstlernamen, als Pseudonym im Ausweis eintragen lassen. Genau.
Genau.
Und du hast eintragen, sage ich auch, du hast es schon erwähnt, Marke.
Ja.
Du hast es so allgemein, glaube ich, genommen, aber tatsächlich, die meisten bekannten Pseudonyme sind dann auch
eine Marke.
Als Marke eingetragen.
Mhm,
als
genau.
geschützte Marke, unter der ein Buch veröffentlicht wird.
Ja, und auch vielleicht andere Dinge veröffentlicht werden. Wenn man jetzt so groß und großartig unterwegs ist wie Frau Rowling, dann hat sie ja nicht nur Bücher, sondern da hängt ja noch viel mehr dran an Geschäften und an Merchandise und was weiß ich nicht alles. Und das ist natürlich dann auch eine Marke.
Und manchmal werden auch Autorennamen zu Marken und verselbstständigen sich ja auch. Ich habe zwei Beispiele. Mein großer Held meiner Jugend, meiner Lesezeit, habe ich schon mal genannt.
Jetzt sag's.
War Jason Dark.
Mhm. Hast du noch nie gesagt.
Heftromane, John Sinclair.
Ah doch, John Sinclair.
Diese Heftromane, die ich in meiner Jugend sehr gerne gelesen habe. Und damals hieß es ja, da war schon klar, dass Heftromane natürlich auch die ganzen Arztserien, man weiß es ja eigentlich, von mehreren Leuten geschrieben wurden. Und Jason Dark hat immer gesagt, nein, die sind alle von mir. Und irgendwann kam dann auch raus, dass Jason Dark im wahren Leben Helmut Rellergert heißt.
Und dann warst du enttäuscht.
Nein. Und ich habe, und das kann man auch im Literaturcafé noch nachhören, das war so meine große Reminiszenz an meine Lesejugend, dann auch mit ihm vor ein paar Jahren, mittlerweile ist er echt schon älter, ein Interview noch gemacht.
Ach, schön.
Und das war damals großartig, ihm gegenüberzusetzen, so der die ganzen...
Der Held seiner Jugend.
Und da war es dann auch so, er war damals, sag ich, interviewt habe, ich weiß nicht, glaube ich auch schon so an die 70 oder über 70, das ist auch schon ein paar Jahre her, und da hat er dann gesagt, jetzt wird tatsächlich dieser Name Jason Dark nicht mehr von ihm geschrieben, sondern er hat jetzt Leute an der Seite, die schreiben unter diesem Autorenpseudonym Jason Dark Romane, wie das in anderen Heftreihen schon üblich war. Und ein anderer Fall ist mir auch noch bekannt, Andreas Franz, ein Krimi-Autor, der auch vor ein paar Jahren im sehr jungen Alter, also relativ jungen Alter von 57 Jahren, plötzlich verstorben ist. Und damals hat ein anderer Krimi-Autor, Daniel Holle, seinen Roman zu Ende geschrieben, den er noch in der Arbeit hatte. Und seitdem schreibt, ich glaube, das ist bei Drömer Knauer, muss ja alles aus dem Stegreif, nicht gegoogelt, also schreibt Daniel Holle unter dem großen Namen Andreas Franz weiterhin Krimis. Also da steht Andreas Franz ganz groß drauf als Marke und drunter steht auch Daniel Holle. Also das ist nicht irgendwie
versteckt.
Aber es hat sich sozusagen dieser Name Andreas Franz, den es wirklich gab als Krimi-Autor, insofern als Marke auch da verselbstständigt. Und Daniel Holle schreibt jetzt unter diesem großen Namen die Krimireihen weiter.
Wow. Ja, mir sind noch hier, Inni Lorenz ist mir natürlich noch eingefallen hier, die ich ja gut kenne. Das ist ja ein Autoren-Ehepaar, Inni Glocke und Elmar Wohlrath, die das schreiben. Die haben auch noch andere Pseudonyme und haben aber ihre Bücher, unter anderem die Wanderhuren-Bücher, unter dem Namen Inni Lorenz geschrieben. Kennen auch ganz viele nur unter Inni Lorenz. Sind aber zwei.
Genau, also das kommt auch hin und wieder vor, dass man ein Pseudonym, einen Namen wählt. Und dahinter steckt ein Team oder zwei Leute, die dann eben unter diesem Namen, unter diesem Pseudonym dann gemeinsam diese Werke schreiben. Auch das gibt es, genau.
Und was auch noch nicht klar ist, wen man auch noch nicht kennt, ist, glaube ich, der diese bretonischen Romane geschrieben hat, der Banalek. Da weiß man doch auch nicht genau, wer dahinter steckt.
Doch, das ist ein ehemaliger Lektor, glaube ich, vom Fischer Verlag. Doch, da weiß man. Das weiß
dann
man.
Dann ist es der Jörg Bong.
Ich glaube, Jörg Bong, da müsst, ja, genau.
Das ist der.
Genau, der war, aber das ist, müsste ich jetzt auch wieder nach, oh Gott, das ist jetzt Wissen, muss ich vorsichtig hier gucken, aber ich meine, er war Geschäftsführer oder
Programmgeschäftsführer bei S. Fischer.
Ah, okay, ja. Danke. Genau, ja. Da habe ich es richtig im Kopf. Bei S. Mhm. Fischer. Schreibt aber jetzt bei Kiepenheuer und Witsch diese bekannten bretonischen Krimis. Mhm. Und auch da ist es so, irgendwann, ich weiß gar nicht, war das am Anfang jemals verdeckt? Weiß ich nicht.
Anscheinend schon, ja.
Aber jetzt ist mittlerweile bekannt, dass eben Jörg Bong dahinter steckt und dass er es ist, der schreibt.
Und da versteht man das, ne? Also Jörg Bong. Das wäre jetzt nichts für so bretonische Krimis gewesen. Es hätte einfach überhaupt nicht gepasst, ja. Da passt das Pseudonym natürlich viel besser.
Ja, aber ich weiß nicht, jetzt habe ich doch mal einen Wikipedia-Antrag. Er war ja bis 2019 der verlegerische Geschäftsführer des S. Fischer Verlages. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich da eigentlich sozusagen auch von dem freimachen wollte.
Ja.
Und unter einem anderen Namen oder auch gefühlten Identität dann eben als Krimi-Autor seit 2012 agieren und das eben nicht als großer Geschäftsführer des S. Fischer Verlages, der jetzt beim
kann der überhaupt schreiben?
Selben Konzernverlag zwar Kiepenheuer und Witsch veröffentlicht, aber genau. Ja,
ja. Ja. Aber jetzt sollten wir vielleicht mal auf unser Telefonat kommen.
Ja, wir haben
telefoniert.
Wir haben nämlich telefoniert.
Du hast
denn,
telefoniert.
Ja, genau. Und ich habe telefoniert. Denn die Frage ist natürlich, wir haben jetzt gesagt, mit Pseudonym, also man legt es einfach zu. Man muss es im Übrigen nicht eintragen, weil wir gesagt haben, als Marke eintragen oder im Personalausweis. Man Stimmt. muss es nicht eintragen, man darf es einfach verwenden. Es darf, wie gesagt, nicht sein, dass man sagt, hier, man würde jemanden täuschen wollen mit einer ähnlichen Namen und so weiter. Alles gut, alles schön. Man kann damit offen umgehen oder man kann es als geschlossenes Pseudonym. So, wunderbar. Und jetzt haben wir aber die Frage, Diana, die jetzt so aufkam. Ja, aber jetzt haben wir den Namen zwar erfunden und das ist auch akzeptiert. Mhm. Ich glaube, niemand würde sagen, Lady Gaga heißt gar nicht Lady Gaga oder sonst wie, sondern es ist einfach akzeptiert, dass es diese Pseudonyme oder Künstlernamen gibt. Aber wie sieht es dann mit der Vita aus?
Ja, und da haben wir, beziehungsweise du, jemanden angerufen, den wir ganz gut kennen, der sich mit solchen Dingen auskennt, Wolfgang, und zwar ist das Tobias Kiewit.
Genau, der Vorsitzende des Bundesverbands junger Autorinnen und Autoren.
Und Jurist.
Und Jurist, Rechtsanwalt, unter anderem im Medien- und Urheberrecht tätig. Da gibt es auch von ihm so einen Kommentar auch zum Autorinnen-Autorenvertrag und so weiter. Also da ist er auch sehr aktiv. Und ja, wir waren uns uneins. Und wie sieht es aus? Darf ich zu einem erfundenen Namen auch zum Beispiel eine Vita dazu erfinden? Und ja, du, wenn ich das so sagen darf, Diana, du hast gesagt,
bitte.
Ja.
Ja.
Und ich habe eher gesagt, boah, Nein. Ich finde es aber problematisch.
Ja, wobei mir da jetzt gerade noch was aufgefallen ist, aber dazu komme ich am Ende. Aber Tobias hatte eine relativ klare Antwort erstmal, ne?
Ja, man kann sich natürlich vorstellen, Juristen, wobei Juristen haben meistens immer nicht so klare Antworten, sagen normalerweise, ja, es kommt drauf an. Aber in dem Fall hat er als Jurist wirklich gesagt, schwierig, würde er nicht machen, da wirklich falsche Angaben zu machen, denn er sagt wiederum, das könnte dann wettbewerbsrechtlich angreifbar sein, wenn man da vielleicht Dinge behauptet, die so gar nicht stimmen, um zum Beispiel mit irgendeiner Sache noch den Verkaufserfolg des Buches noch zu fördern oder sonst wie, indem man irgendwas vorgibt. Also er rät davon ab. Er hat wirklich gesagt, bei geschlossenem Pseudonym würde er im besten Fall gar nichts nach draußen geben. Oder, das sage ich jetzt aber dazu, natürlich die echten Taten, also wenn ich zum Beispiel Missstände jetzt in irgendeinem, was weiß ich, Krankenhaus aufdecke, in irgendeinem in einem Roman vielleicht auch, und ich möchte aber da nicht, dass das irgendwie in mein echtes Leben zurückverfolgt ist, dass das vielleicht auf wahren Dingen beruht und ich da gearbeitet habe, dann kann man vielleicht trotzdem sagen, ja, sie arbeitet auch als Krankenschwester tatsächlich und so weiter. Also, dass man echte Dinge zwar nennt, die aber nicht unbedingt zurückzuführen sind auf die konkrete Person. Mhm. Aber er sagt ansonsten gar nichts sagen. Und ja, er findet es problematisch, weil es Wettbewerb, es ist eine falsche Aussage. Es ist schlichtweg eine falsche Aussage. Und wir alle wissen, falsche Aussagen sind zumindest, wenn sie so auch als Verkaufsargument genannt sind, und eine Vita ist ja ein bisschen auch ein Verkaufsargument, haben wir auch immer gesagt, problematisch. Er rät davon ab.
Ja, und ich bin ja jetzt keine Volljuristin, ne? Aber ich sehe da schon ein Problem. Und zwar, wenn du eine Frau bist und ein männliches Pseudonym hast, dann ist es schon die erste Lüge. Dann ist es ein männlicher Name, du bist aber kein Mann. So, was dann?
Ja, natürlich. Ich glaube,
das ist ja auch schon ein Fehler in der Vita. Das ist schon die erste Lüge, gibt's aber. Also das heißt, ich glaube, so ganz klar kann man es nicht sagen. Sonst würde es ja gar nicht funktionieren.
Wie immer. Ich glaube, da gibt es jetzt unklare Grauzonen. Und wie immer würde jetzt tatsächlich jemand sagen, oh, das ist hier eine böswillige Täuschung. Mhm. Dann käme es natürlich dann zu einem Prozess. Dann müsste ein Gericht entscheiden, ob das okay ist oder nicht. Aber auch hier, es ist ja durchaus akzeptiert, dass man auch für einen Roman sozusagen
das Geschlecht ändert.
Geschlecht wechselt, ja. Und ändert. Ja, aber die Frage ist wiederum, was ist, wenn man halt eine komplette Vita dazu erfinden würde und es kommt dann irgendwie raus, das stimmt alles nicht. Denn wir wissen ganz klar, eine echte Vita, das ist hochproblematisch, sei es jetzt beim Bewerbungsgespräch oder wenn man in die Politik geht. Man denke nur an unsere Außenministerin, kann man nochmal nachlesen, bei der auch nachgewiesen wurde, dass sie doch ihre Vita an einigen Punkten dann geändert, geschönt hat. Also dann ist das sehr problematisch, dann kommt man sehr schnell in den Ruf, ah, da war was zu verbergen. Natürlich kann man das vielleicht herleiten, kann man die Gründe irgendwie angeben bei einem Buch, weil man da viel öfter noch sagen kann, nee, Moment, das Buch steht für sich, alles andere mussten wir so, aber ich wäre vorsichtig, ich würde nicht, also wir haben im Vorfeld auch darüber diskutiert, mir als Kritiker ist eigentlich nicht bekannt, dass irgendwie rauskam, das ist komplett erlogen. Tatsächlich lese ich, wenn, dann im Klappentext, was weiß ich, Heinz Müller ist das Pseudonym eines Schriftstellers, der mit seinen zwei Kindern im Süden Deutschlands lebt und der seit seinem dritten Lebensjahr. Also dann ist das erwähnt, dass er ein Pseudonym ist. Es sind vielleicht ein paar, und ich denke in dem Fall auch stimmende biografische Dinge, die man von sich preisgeben möchte, genannt, aber mehr dann nicht.
Ja, und ich glaube, man kann es ja auch ein bisschen allgemein halten. Ja, du kannst ja, wenn du jetzt einen Gartenratgeber geschrieben hast, kannst du sagen, Marc Blum. Dann kann es stimmen. Verstehst du? Das ist keine Lüge wie eine Frau Baerbock, die vielleicht irgendwelche Nachweise genannt hat, die sie nicht wirklich hatte. Verstehst du? Wenn ich sage Marc Blum oder lieb Großstädte, dann ist das völlig allgemein, ist auch keine Lüge. Ja, also ich denke, so kann man sich vielleicht behelfen, dass man sagt, lieb das lebendige Großstadtleben. Du kannst ja so eine Vita auch so ein bisschen erzählerisch machen.
Genau, ein Vita ist ja jetzt kein lückenloser Lebenslauf.
So ist es.
Genau.
Es ist ja jetzt nicht mit irgendwelchen Urkunden, die da genannt werden, sondern du machst ja in gewisser Weise auch eine kreative Vita und versuchst das ja auch so ein bisschen auf das Projekt abzustimmen. Und da kannst du ja Dinge nennen, die einfach passen. Und dann ist es, glaube ich, völlig in Ordnung.
Das mache ich ja auch, wenn ich irgendwo auf einem Podium als Podcaster eingeladen bin, dann gebe ich natürlich ein, podcastet seit 2005 im Literaturcafé und macht mit Diana Hillebrand sehr erfolgreich und hat schon seit frühester Kindheit ein Tonbandgerät Hörspiele aufgenommen oder so. Genau. Also dann würde man das betonen.
Ja.
Wohingegen, wenn ich irgendwie jetzt eingeladen bin, eher als Kritiker oder sonst wie, dann schreibe ich ihr, ist Herausgeber des Literaturcafé.de.
Ja, genau.
Moderiert Veranstaltungen hat hier und das. Also, es heißt ja nicht, dass ich da was erfinde, sondern man legt eben andere Schwerpunkte. Und wenn ich eine Autorin bin, die eben auf der einen Seite Fantasy schreibt und auf der anderen Seite vielleicht Kinderbücher, dann kann man zum Beispiel, wenn man das möchte, in dem Kinderbuchbereich erwähnen, dass man eben selber zwei Kinder hat und für die diese Geschichten erstmal ausgedacht hat.
Ja.
Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite schreibt man vielleicht historische Romane, sag ich mal. Und da kann man da erwähnen, dass man, so man hat, dann auch ein Geschichtsstudium hat.
Ja,
das
genau.
Geschichtsstudium ist nicht relevant für die Kinderbücher. Und dass man zwei Kinder hat, ist nicht relevant für den historischen Roman.
Genau.
Dennoch stimmt beides, ist nichts getäuscht oder gelogen. Aber es sind einfach Dinge entsprechend hervorgehoben, sag ich mal.
Ja, oder du sagst, reist gerne durch historische Städte. Verstehst du? Dann ist es auch nicht gelogen, hat auch den Bezug. Hast du auch eine schöne Vita, sowas steht ja auch oft drin, die sind ja auch manchmal sehr erzählerisch, diese Viten, und ohne dass du lügst, kannst du dann schon eine schöne Vita daraus machen.
Und vor allen Dingen geht ihr jetzt dann, wenn ihr ein Interview jetzt gebt, dann mit einem besseren Gefühl da auch rein. Ihr müsst dann nicht, wenn es eine Anfrage kommt, plötzlich sagen, jetzt muss ich Ihnen mal was sagen und so, aber ja, sondern beides stimmt. Also sowohl, genau, wenn jemand zu den historischen Romanen kommt und euch vielleicht zu eurem Studium, was hatten Sie da für Schwerpunkte und haben sich da schon für Mittelalter interessiert wie ein Roman, oder, dann stimmt das genauso, als wenn dann jemand kommt, ich sag mal, zu den Kinderbüchern und man dann erzählt, ja, genau, die Idee entstand, als ich meinen Kindern das erzählt habe und so weiter und so weiter. Dann kann man beides, ohne irgendwas vorzuspiegeln oder gar zu lügen, beides gut angehen.
Genau. Und damit ist man eigentlich aus dem Schneider. Und ich werde Tobias hoffentlich auf der Leipziger Buchmesse sehen, werde ihn mir schnappen und werde ihn fragen, wie das denn ist, wenn man eben ein falsches Geschlecht angibt. Weil das ist ja schon eine ganz, sehr, schon eine grundlegende Sache, weißt du? Das ist ja, ich bin einfach kein Mann, aber ich gebe mich als solcher aus. Das ist ja dann schon eigentlich problematisch.
Wie im Einzelfall.
Es interessiert mich, Tobias wird da noch mal nachgucken müssen.
Ja, ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Frage, wo ist diese Schnittstelle zwischen, ja, hier ist ein Pseudonym auch gesellschaftlich akzeptiert, dass Künstler unter einem Künstlernamen auftreten, das ist ganz klar. Manchmal wissen wir es ja sogar gar nicht. Das ist interessant, auch bei Autorinnen, Autoren, weiß man gar nicht, wer hatte denn, also manche von denen wir denken, Mark Twain oder sonst wer, auch die Großen, sind im Prinzip ja auch Pseudonyme und Künstlernamen, die hießen nicht so.
Karl May, glaube ich auch.
Genau, ja, Karl May heißt auch. Aber auf jeden Fall, genau, da ist es akzeptiert. Aber auf der anderen Seite, wo ist die Schnittstelle, dass ich anfange, jetzt plötzlich zu lügen und zu täuschen, im schlimmsten Falle. Und also eben, Tobias Kiewit hat gleich gesagt, oh, wettbewerbsrechtlich problematisch. Und das muss man ja auch immer im Blick haben, dass man ja letztendlich ein Produkt auch verkauft. Und wenn man das mit falschen Dingen anpreist.
Ja, aber der meint bestimmt irgendwelche Angaben wie, welches Studium.
Ja, klar.
Ne, also wir reden sicher von wirklich relevanten Unterlagen. Also welches Studium man gemacht hat, wie die Ausbildung war, da will ich jetzt auch nicht lügen. Aber man kann ja sozusagen das ganze Leben drumherum, ne? Man kann ja sagen, man ist gerne da und macht gerne das. Und das kann ja durchaus auch stimmen. Ja, das ist ja nichts, was jetzt irgendwie jemand nachprüfen kann und wird.
Aber ich denke, klar, ihr müsst, wenn ihr euch für irgendwas entscheidet, dann eben das zu Ende denken.
Ja.
Wie schon gesagt, in allen Konsequenzen. Es gibt ja auch so Modelle, kennt man ja auch im Self-Publishing-Bereich, dass dann die Leute als Herausgeber oder so, jetzt muss ich mal gucken, ja, als Herausgeber fungieren, dass dann steht dann der echte Name drauf. Und ja, auf der anderen Seite steht dann, ja, man muss damit zurechtkommen, würde ich mal sagen.
Ja, und man muss auch damit rechnen, dass die Leute das rausfinden. Also alle, die jetzt da draußen überlegen, ein Pseudonym zu wählen, müssen damit rechnen, dass es nicht immer geheim bleibt. Also ich glaube wirklich, dass es heutzutage sehr schwer ist. Wir haben es ja schon hier auch erzählt, ein paar, wo es wirklich lange geheim war. Und dann ist es doch irgendwann rausgekommen. Und damit muss man auch rechnen, ja, und sich dem dann vielleicht auch stellen.
Ich habe jetzt mal gegoogelt, was auch, wenn er zuhört, Michael Maisheit, sein Name ist mir jetzt gerade nicht eingefallen.
Ja.
Michael Maisheit hat das gemacht, der auch Drehbuchautor der Lindenstraße, also glaube ich Head-Autor damals auch bei der Lindenstraße. Und er hat eben unter einem weiblichen Pseudonym unterhaltende Romane für Frauen geschrieben und trat aber mit seinem Namen herausgegeben von Michael Maisheit.
Ach.
Also sein echter Name stand dann auf dem Cover. Ach. Also auch solche Dinge kann man dann wählen und das ist jetzt auch dann kein Geheimnis mehr gewesen. Also man muss, sagt das nur irgendwie zu Ende denken, man kann ja auch so etwas machen.
Genau. Sucht euch schöne Namen aus, mit denen ihr euch identifizieren können, mit denen ihr euch wohlfühlt. Und man muss dann halt auch wissen, für mich kam das ja nie in Frage. Ich wollte ja immer, dass wirklich mein Name da drauf steht, ne? Das kann nämlich auch sein, dass man irgendwann merkt, Mist, jetzt habe ich ganz viele Pseudonyme und keiner weiß eigentlich, wer ich wirklich bin. Und man hätte es aber gerne. Man hätte gerne, dass die Leute wissen, hinter diesen ganzen vielen Namen stecke eigentlich ich. Und das ist dann ganz schön schwer. Das kannst du fast nicht mehr rückgängig machen, weil sich der Markt, die Leser, die Buchhändler da so dran gewöhnt haben. Dann kannst du nicht plötzlich sagen, ach übrigens, das bin ich und jetzt erscheint alles unter einem Namen. Dann musst du es halt auch durchziehen und dabei bleiben, ne?
Eben, es gibt so viele Aspekte. Mhm. Natürlich sagen auch sehr viele, oder höre ich das auch sehr häufig, gerade im Self-Publishing, oh, ich probiere da mal was aus und mal gucken, wie das läuft. Ja, aber was ist, wenn es aus welchen Gründen auch immer um das Buch einen Shitstorm gibt oder irgendwie dann ist doch der Name verbrannt, dann kann ich doch nie wieder unter diesem Namen. Und wenn ich da meinen echten Namen dafür gebe, oder dann ist ja mein echter Name sozusagen verbrannt oder mit irgendeinem negativ belegt, wenn man googelt oder so. Mhm. Muss man sagen, ja, diese Gefahr besteht natürlich immer während der Öffentlichkeit. Ich meine, wir agieren hier auch mit unseren echten Namen. Man muss auch dazu stehen. Ich denke, das ist ganz klar. Und da kann auch mal was passieren, was nicht so ist. Oder ja, muss man dann eben auch durchhalten. Und es gab ja durchaus auch Fälle im Self-Publishing-Bereich, wo es wirklich ja üble Skandale und rechtliche Dinge gab. Und in vielen Jahren gleicht sich auch wie einiges wieder aus. Also ich möchte da jetzt in dem Fall keine Namen nennen. Vielleicht wissen einige. Aber ja, das ist einfach so. Wer diese Angst hat, so ich wähle ein Pseudonym, weil ich die Angst habe, ich könnte vielleicht was falsch machen und dann kommt irgendein Shitstorm oder irgendjemand oder plötzlich stehen die Fans vor der Tür und das möchte ich nicht oder sonst wie. Ja, also da muss man dann die Entscheidung tatsächlich treffen, ob man das nun will, so in die Öffentlichkeit treten oder nicht. Aber zu sagen, deswegen wähle ich ein Pseudonym, das ist problematisch. Vor allen Dingen, wenn es noch so ist, wie du sagst, dass man irgendwie wahnsinnig erfolgreich ist, aber es ist gar nicht bekannt, wer man eigentlich ist.
Ja.
Und man selbst gerät dann vielleicht so ein bisschen ins Zweifeln, so, ich bin doch eigentlich... Ich meine, es gibt Leute, die schreiben ja wirklich unter einer Handvoll von Pseudonymen, bekanntere und unbekanntere. Aber ja, muss immer sich die Frage stellen, stehe ich dazu oder stehe ich nicht, wenn ich das wirklich mache... Und ich stehe nicht so recht dazu. Also wenn ich das mache aus dem eingangs erwähnten Fall, um diesen Kreis zu schließen, dass ich wirklich sage, oh, da decke ich irgendwas auf, das kann juristische Konsequenzen haben, da möchte ich das nicht unter meinem Namen haben, dann ist es okay. Aber wenn ich wirklich da nicht so, oh, weiß nicht, ob zu dem Text, oh, ich finde nicht so gelungen, oh, dann nehme ich mal Licht. Dann finde ich, ist es nicht unbedingt die beste Motivation, ein Pseudonym dafür zu wählen.
Hey, dann hast du am Ende 20 Pseudonyme da verkorkst. Das ist ja auch nichts. Nee, das würde ich auch nicht machen. Also, wie gesagt, für mich war immer wichtig, dass es unter meinem Namen rauskommt, weil ich ja auch stolz drauf bin. Das ist ja auch schön. Ne? Es ist schon auch schön, den eigenen Namen auf einem Buch zu lesen, ganz ehrlich.
Stimmt, und noch eine Ergänzung, weil wir auch das Impressum genannt haben. Man muss auch immer an die Website denken.
Ja, genau.
Und in Büchern, ja, da ist es ein bisschen, also mittlerweile ist es so, dass, also es ist ein bisschen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber dass man eigentlich die Adresse da auch mittlerweile reinnimmt. Aber gerade für Websites ist das ja noch viel strenger und strikter.
Absolut.
Da muss dann wirklich auch eine Telefonnummer genannt sein und so weiter. Also da ist das gesetzlich noch viel strenger geregelt. Und wenn, was heutzutage natürlich unerlässlich ist, ich irgendwie eine Website oder eine Social-Media-Präsenz auch habe, wie agiere ich da? Was gebe ich da als Adresse an? Und so weiter und so weiter. Also auch das sind Dinge, die man zu Ende denken muss, ohne dass jetzt hier im Detail konkret, das muss man vielleicht auch für den Einzelfall entscheiden, aber auch da ist die Frage, was mache ich dann auf der Website? Was gebe ich da an?
Da hat man nämlich genauso eine Impressumspflicht und eigentlich musste alles stehen.
Und deswegen, wenn ihr das als Pseudonym euch zugelegt habt, wenn ihr da offen auch dann damit umgeht, ihr schreibt unter diesem Namen, bleiben wir bei dem Beispiel Kinderbücher und auf der anderen Seite historische Romane unter dem anderen Namen, dann ist das ja auch okay. Und dann wird es ja meistens auch so sein, dass man auch hier aus Suchmaschinenoptimierungsgründen vielleicht sogar zwei Websites oder zumindest entsprechend getrennte Bereiche auf der Website anlegt, wo gleich die entsprechende Zielgruppe Kinder und die anderen Leserinnen und Leser so in den anderen Bereich gehen.
Ja.
Weil es sind bei diesem Beispiel noch so wirklich getrennte Dinge, das auch da ineinander zu werfen. Also auch da spricht es natürlich dann dagegen, das mit Menüpunkten oder sogar eigener Websites. Da kann man ja wirklich auch unter dem Pseudonym, deswegen ist das vielleicht auch noch ein Punkt, guckt mal, ob die Domain noch frei ist, wenn ihr euch ein Pseudonym wählt und registriert dann auch gleich die Domain. Nicht nur als Marke irgendwann eintragen, das müsst ihr natürlich wiederum auch nachweisen, dass es soweit Verwendung findet, aber registriert euch zumindest gleich mal die Domain.
Genau, wenn man das nur registriert, ist das übrigens auch gar nicht so teuer. Ich hoffe sehr, dass wir insbesondere auch der Tanja da heute ein bisschen helfen konnten. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir die Entscheidung nicht einfacher gemacht haben. Die muss wirklich jeder für sich selbst treffen und es gibt viele Gründe, die dafür sprechen. Es gibt genauso viele Gründe, glaube ich, die dagegen sprechen. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Tipp kam von dir, Wolfgang. Man muss das einfach zu Ende denken, was das bedeutet und sich auch Zeit lassen. Will ich das wirklich? Will ich es nicht? Was hat es für Vorteile für mich? Muss es wirklich sein oder ja.
Ob man es, glaube ich, will oder nicht, man erschafft mit einem Namen, den man sich gibt, hier als Pseudonym oder Künstlernamen, ja schon würde ich mal sagen, so eine eigene Identität. Auch wenn man sagt, ja trotzdem noch ich, ist ja nur ein anderer Name. Aber es wird dann doch passieren, dass man da vielleicht ein bisschen anders auftritt. Oder man ist ja immer in gewisser Weise in der Öffentlichkeit auch jemand, bei mir genauso, wenn ich auf der Bühne stehe, bin ich natürlich da auch Wolfgang Tischer, aber trotzdem bin ich da der Bühnenmensch Wolfgang Tischer und bin ich nicht der Privaten oder sonst wie. Und deswegen, ja, muss man das schon zu Ende denken. Und wie gesagt, ein Pseudonym so als Wegwerfnamen probiere ich mal. Und wenn es nichts ist, dann wähle ich den nächsten. Das ist die falsche Herangehensweise. Also wenn, dann macht euch gute Überlegungen dazu, prüft das, ist es okay. Wie gesagt, man tut sich vielleicht auch leichter, wenn man zum Beispiel Anknüpfungspunkte an einen echten Namen nimmt oder wie gesagt Geburtsname der Mutter oder sonst wie, dann hat man auch einen persönlicheren Bezug zu diesem Namen, als sich irgendeinen auszudenken.
Ja.
Aber man sollte das doch alles wohl überlegt tun, denn im Idealfall lebt man ja viele, viele Jahre unter diesem Zweitnamen, sage ich mal.
Es geht halt nicht weg, ne? Das ist dann da. Und wird auch irgendwie auch gefunden und eben mit einem in Verbindung gebracht. Ja, Wolfgang, da hätten wir es wieder, oder?
Da hätten wir es.
Wir hätten es wieder.
Da hätten wir es unter unserem echten Namen.
Ja.
Diana Hillebrand.
Und Wolfgang Tischer.
So heißen wir. Und so hören wir uns dann auch wieder in 14 Tagen. Dann geht, wenn alles klappt und weiter, der Mitschnitt online von der Leipziger Buchmesse. Mhm. Da haben wir ja, obwohl das jetzt, wenn wir das aufnehmen, noch vor uns liegt, müssen wir ein bisschen, bisschen anders denken. Ja. Aber da geht der Mitschnitt dann online in 14 Tagen.
Ja.
Dann gucken wir mal, dann werden wir irgendwann diese zweite Folge angehen zum Thema Tabus und Missverständnisse. Mhm. Deswegen also hier nochmal die Aufforderung, ruhig nochmal kommentieren und was zu der Folge schicken. Ja, auf jeden Fall hören wir uns. Was für eine Folge es auch immer wieder sehen wird, immer in 14 Tagen wieder, sonntags, 0 Uhr. Wir weisen darauf hin, folgt uns auf allen Kanälen, abonniert uns, liked uns, gebt uns Sternchen. Man kann auch für uns spenden. Wir haben auch auf schreibzeug-podcast.de den Menüpunkt Spenden. Es kommen immer wieder Spenden. Also vielen, vielen Dank denen, die sagen, hier ein paar Euro seid ihr mir wert. Nein, also ihr müsst nicht spenden, aber ja, ihr unterstützt ein bisschen unsere Arbeit und das tut auch gut und deswegen vielen Dank euch da draußen, egal ob ihr kommentiert, Rückmeldung gibt, kurze, lange oder sogar spendet. Es ist schön zu wissen, dass es euch da draußen gibt, dass ihr zuhört und dass wir für euch hoffentlich auch gute Informationen haben.
Genau, wir sehen uns vielleicht auf der Leipziger Buchmesse, wir hören uns auf jeden Fall danach und deswegen sagen wir jetzt wie immer nur eins und zwar ciao.
Ciao.